Jesus, ich lade dich ein. Erfülle mich, erfülle meinen Mund und meinen Sinn und meine Gedanken und meine Vorstellungskraft, dass ich dein Wort sprechen kann. Gib mir die Gnade und befähige mich dazu. Ohne dich kann ich nichts. Und hilf mir jetzt, ein Gefäß für dich zu sein. Gib uns Gnade, dass wir dein Wort aufnehmen können. Ich bitte dich um Gnade, dass möglichst viele Herzen hier heute das Wort empfangen können, was du hervorbringen wirst. Ich bitte dich ganz besonders um die Furcht Gottes. Hilf uns, da hineinzukommen. Hilf uns, da hineinzukommen. Hilf uns, dein Wort ernst zu nehmen. Hilf uns zu sehen. Gib doch so vielen wie möglich Augen zu sehen, wo dein Weg hinführt. Wo dein Weg mit uns hinführt. Hilf uns, das große Bild zu sehen und uns nicht in irgendwelchen Kleinigkeiten unseres Alltags zu verlieren. Amen. In Esra 3, Vers 12, Peter hat gerade die Stelle gelesen, aus Haggai, dass die Herrlichkeit des letzten Hauses größer sein wird als die Herrlichkeit des ersten Hauses. Und diese Stelle hat sich noch nicht so richtig erfüllt. Zu der Zeit, wo Haggai prophezeit hat, da waren sie gerade dabei, das zweite Haus zu bauen. Sie waren aus Babylon zurückgekehrt und fingen an, das Haus des Herrn erneut zu bauen. Und Haggai gibt ihnen eine sehr überführende, direkte Botschaft, dass sie aufhören sollen, ihre eigenen Häuser zu bauen und anfangen sollen, das Haus des Herrn zu bauen. Und das erste Mal in der Geschichte Israels hört das ganze Volk einmütig auf das Wort Gottes, was durch einen Propheten kommt. Sonst war es nie so, dass das ganze Volk einmütig darauf hörte. Das ist die einzige Stelle, wo das ganze Volk einmütig darauf hört. Aber man muss bedenken, dass Gott vorher schon sortiert hat. Die, die nicht auf dieses Wort hören wollten, die sind gar nicht erst aus Babylon zurückgekehrt. Sie sind in Babylon stecken geblieben. So, wer Ohren hat zu hören, der weiß, was ich gerade gesagt habe. Und während sie das zweite Haus bauen, steht in Esra 3, Vers 12, als sie den Grundstein legen für den zweiten Tempel, da steht, aber viele, ich lese Vers 11, und sie stimmten einen Wechselgesang an und dankten dem Herrn und lobten ihn, dass er so freundlich ist und dass seine Gnade ewiglich währt über Israel. Und das ganze Volk lobte den Herrn mit großem Freudengeschrei darüber, dass nun der Grund für das Haus des Herrn gelegt war. Aber viele der alten Priester und Leviten und Familienhäupte, die den früheren Tempel gesehen hatten, weinten laut, als der Grund für dieses Haus vor ihren Augen gelegt wurde, während viele ihre Stimme zu einem Freudengeschrei erhoben. So, eine Hälfte freut sich und jubelt und die andere Hälfte, die weint. Und warum weinen sie? Wir stehen, es waren, nur die haben geweint, die den früheren Tempel gesehen haben. Nur die haben geweint. Alle anderen, Esra 3, Vers 12, 11 und 12, alle anderen, die den ersten Tempel nicht gesehen hatten, haben nicht geweint. Warum? Weil der zweite Tempel im Vergleich zum ersten ziemlich lächerlich aussah. Ja. Für den ersten Tempel hatte bereits David angefangen zu sammeln und Salomo hatte alle möglichen kostbaren Materialien von überall her angekarrt. Und der Tempel war komplett mit Gold überzogen und all solche Sachen. Das hatten sie hier nicht. Und dieser Tempel, den sie hier gebaut hatten, der hat die Herrlichkeit des ersten Tempels nicht übertroffen. Und einige weinten, weil sie haben sich wahrscheinlich daran erinnert, was sie doch früher hatten und womit sie sich jetzt zufrieden geben müssen. Und der Tempel dort wurde nie wieder so aufgebaut, wie er unter Salomo war. Nie wieder. Herodes hat nochmal richtig Geld reingebuttert, aber das war nicht das Gleiche. Das war nicht das Gleiche. Und diese Prophezeiung, die Haggai da sagt, dass die Herrlichkeit des letzten Hauses viel größer sein wird als die des ersten Hauses. Die hat sich dann nicht erfüllt. Und dieser Tempel, den sie zu Hagars Zeit, als Hagar das gebaut hatten, der war nicht toller. Der war nicht toller. Und einige haben geweint, weil ihnen wurde klar, was sie früher durch Götzendienst und Ungehorsam und Furcht und Rebellion gegenüber Gott verloren haben. Vielleicht wurde es einigen erst jetzt wirklich klar, was sie verloren hatten. Und alles, was damals materiell war, das hat heute auf jeden Fall eine geistliche Bedeutung. Ja. So, seit Paulus wissen wir, dass der Tempel nicht mehr ein Gebäude aus Steinen ist und auch nie wieder sein wird. Sondern der Tempel ist ein Volk. Eine Gruppe Menschen, die herausgerufen sind und die nicht in Babylon bleiben. Das ist der Tempel. Und die Herrlichkeit von diesem Tempel wird größer sein. Viel größer sein. Und was war die Größe von dem ersten Tempel? Es war die manifeste Gegenwart Gottes, die dort war und die jeder spüren konnte. Und die Priester wussten das, dass sie besser nicht unvorbereitet und nicht gereinigt und nicht gewaschen, ungewaschen da reingehen, weil sie sonst tot rauskommen würden. Und alle, die sich dem Tempel genähert haben, die haben wahrscheinlich diese manifeste, spürbare, wahrnehmbare Gegenwart Gottes in einem gewissen Maß erlebt, wenn sie dahin kamen und ihr Lamm zum Tempel brachten und geopfert hatten. Und die Leviten hatten ein besonderes Anrecht, sie durften den ganzen Tag in dieser Nähe sein. Und der Hohepriester hatte ein noch besonderes Anrecht, er durfte in das Allerheiligste hineingehen. Und wir können diese Prophezeiung von Haggai noch weiterführen. Irgendwann, viele Jahre später, hat Gott den Heiligen Geist geschickt an Pfingsten. Und da ist ein neuer Tempel entstanden. Und dieser neue Tempel, der, von dem wir in der Apostelgeschichte lesen, der war größer als dieser alte Tempel aus dem Alten Testament und alle Tempel aus dem Alten Testament. Der war größer. Und wir sehen dann, wie das Evangelium sich wie ein Lauffeuer verbreitet hat und wie die Heiden sagen, das sind die, die den ganzen Erdkreis auf den Kopf gestellt haben. Aber ein paar hundert Jahre später, und die Prophezeiung Haggais hat sich in einem Sinn wieder bewahrheitet, dieser Tempel, der am Pfingsten entstanden ist, war größer als alles, was es zuvor gab. Und Petrus sagt selber, Dies ist das, wovon Joel prophezeit hat, wovon die Propheten gesprochen haben. Und Petrus sagt uns in seinem Brief, alle haben auf diese Zeit hin gesprochen. Alle Propheten haben auf diese Zeit hingesprochen. Oh, das sollte einigen Theologen eine Schwierigkeit bereiten, vor allem die nicht so sehr das Alte Testament mögen. Aber Petrus sagt, das ganze Alte Testament, das spricht eigentlich von der heutigen Zeit. Und Jesus sagt, das ganze Alte Testament, das Gesetz und die Propheten sprechen nur von einer Person, nämlich von mir. Und Jesus ist dieser neue Tempel. Und wir sind sein Leib. So, an Pfingsten war die Herrlichkeit des nächsten Tempels größer als die des vorigen. Aber für wie lange? 100 Jahre vielleicht? 150, 200? Nicht sehr lange. Schon Petrus schreibt, wenn ich weg bin, dann werden Wölfe kommen. Und Paulus deutet das auch an. Und Johannes schreibt, der wahrscheinlich am längsten gelebt hat von allen Aposteln, zumindest ist er nicht, wurde er nicht umgebracht. Und er schreibt am Ende seines Lebens, dass schon viele Antichristen gekommen sind. Und Jesus hat das auch vorhergesagt. Und 300, 400 Jahre später war von der Herrlichkeit dieses Tempels nichts mehr zu sehen. So ist entweder ist Gott ein Lügner, oder diese Prophezeiung muss sich immer noch erfüllen. Oder sie muss sich, in einem gewissen Sinn hat sie sich erfüllt. Das, was an Pfingsten war, war größer als was im alten Bund war. Der neue Bund ist größer als der alte Bund. Okay. Aber was wir heute von dem Tempel des Herrn sehen in der Welt, ist nicht zu vergleichen mit, immer noch nicht, das kommt noch nicht mal an Pfingsten heran, was wir heute in der Welt sehen. Wir haben hier und da eine Bewegung Gottes, wo Gott etwas tut, aber es hält auch nicht so lang. Und sehr oft kommt dann Sünde und alle möglichen Perversionen in diese Bewegung Gottes hinein und es geht den Bach runter oder es wird irgendwie tot organisiert. Und eigentlich wollen alle ernsthaften Christen heute, dass wir zumindest wieder so dahin kommen, wo die Gemeinde schon einmal war, nämlich zu Pfingsten. Aber Gottes Plan ist eigentlich noch größer. Er möchte, dass die Herrlichkeit noch größer wird, als sie an Pfingsten schon war. Und Gott deutet das in sehr vielen Versen in der Bibel an, auf die ich jetzt nicht eingehen werde, das ist nur die Einleitung. Aber das, was Gott vorhat, ist viel größer als das, was wir im Pfingsten in der Apostelgeschichte lesen. Das, was Gott mit seiner Gemeinde vorhat, ist viel größer. Es gibt sehr viele Verse dafür. Ja. Und wir lesen in Offenbarung, dass am Ende, lesen wir das mal, ich habe jetzt schon eine Menge Schriftstellen sinngemäß wiedergegeben, wir lesen das mal. Das ist in Vers 7. Kapitel 7. Nee. Doch, 7 Vers 9. Nach diesem sah ich und siehe eine große Menge, die niemand zählen konnte, aus allen Nationen und Stämmen und Völkern und Sprachen. Das gab es am Pfingsten nicht. Da waren sehr viele. Wir lesen in Apostelgeschichte 2, dass sehr viele Nationen da waren. Und 50 Jahre später waren sehr viele Nationen mit dem Evangelium in Berührung gekommen. Aber hier steht eine große Menge aus allen Nationen und Stämmen und Völkern und Sprachen. So aus jeder Nation werden einige dabei sein, steht hier. Die standen vor dem Thron und vor dem Lamm, bekleidet mit weißen Kleidern und Palmzweige waren in ihren Händen. Und die weißen Kleider, das steht in Offenbarung, das ist die Gerechtigkeit der Heiligen. Das ist das Leben, welches Christus selber ist. So, das spricht von Menschen, die wirklich mit Jesus gelebt haben und wirklich wiedergeboren sind. Wo steht der Vers mit den weißen Kleidern? Ich habe den schon so aufgeschrieben. 3,5? Das kann sein. Nein. Nein, wo steht, was die weißen Kleider bedeuten? Ich habe mir unterstrichen, meine, weil ich ihn schon so oft zitiert habe und jetzt wieder zitiere. Egal, ihr werdet, ich könnte es selber suchen. Ach ja, Offenbarung 19, Vers 8. Denn die feine Leinwand ist die Gerechtigkeit der Heiligen. So, da steht die Auflösung. Okay, auf jeden Fall aus jeder Nation, aus jeder Sprache. Und sie riefen mit lauter Stimme und sprachen, das Heil, die Rettung, ist bei unserem Gott. Also weiter, Kapitel 7, Vers 10. Diese große Menge ruft mit lauter Stimme, die Rettung ist bei unserem Gott, oder kommt von unserem Gott, der auf dem Thron sitzt und von dem Lamm. Und alle Engel standen rings um den Thron. Und die vier lebendigen Wesen fielen vor dem Thron auf ihr Angesicht und beteten Gott an und sprachen Amen, Lob und Herrlichkeit und Weisheit und Dank und Ehre und Macht und Stärke gebührt nun Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Und einer von den Ältesten ergriff das Wort und sprach zu mir, wer sind diese, die mit weißen Kleidern bekleidet sind? Und woher sind sie gekommen? So, was ist diese? Johannes wird diese Frage stellen, woher kommt diese riesige Menge, die kein Mensch, die so viele sind, die kein Mensch zählen kann? Wer ist das? Woher kommen sie? Und ich sprach zu ihm, du Herr, du weißt es, also ich weiß es sicher nicht. Und er sprach zu mir, das sind die, welche aus der großen Trübsal kommen Und sie haben ihre Kleider gewaschen und sie haben ihre Kleider weiß gemacht in dem Blut des Lammes. Darum sind sie vor dem Thron Gottes und dienen ihm Tag und Nacht in seinem Tempel. Und der auf dem Thron sitzt, wird sein Zelt aufschlagen über ihn. Sie sind aus der großen Trübsal gekommen, sagt der Engel oder dieses Wesen, einer der Ältesten. Sie sind aus der großen Trübsal gekommen. Und das ist die Zeit, die große Trübsal, das ist die Zeit, auf die wir mit Riesenschritten zulaufen. Und Jesus hat die Roadmap, den Weg dahin, die Karte dahin, in Matthäus 24, 25, 26 sehr deutlich und chronologisch, möchte ich hier betonen, vorgelegt. Weil da lesen wir, dann wird das passieren und dann wird das passieren, das ist aber noch nicht das Ende, danach wird das passieren. Und das hört sich für mich ziemlich chronologisch an, was Jesus da sagt. Und Jesus sagt, das ist noch nicht das Ende, wenn aber das kommt, dann wird das Ende sein. So. Und in diesem Ende, da werden sehr viele schlimme Dinge passieren, aber da wird auch Folgendes passieren. Es wird eine große Menge, die kein Mensch zählen kann, aus jeder Sprache, aus jedem Dialekt, aus jeder Nation, aus allen Völkern, wird sich für Gott entscheiden, wird Christus als ihre Gerechtigkeit annehmen und sie werden vor dem Thron erscheinen und der Herr wird sein Zelt aufschlagen über ihn. Das Zelt Gottes, das ist die Gegenwart Gottes. Das spricht unter anderem von der Gegenwart Gottes. Und dieser Begriff, das Zelt oder die Hütte, wir finden es von Anfang an, von Noah an bis Offenbarung 21, finden wir diesen Begriff durch die ganze Bibel. Wir wissen, dass Josua nicht aus dem Zelt wich. Wir wissen, dass David ein Zelt für Gott aufgerichtet hat und er sagt, ich berge mich in deinem Zelt, in deiner Hütte. Und überall finden wir diesen Begriff in der Bibel. Und er spricht von diesem geheimen Ort, wo vor ein paar Donnerstagen wurde darüber gepredigt, von diesem geheimen Ort, diesem Bergungsort. Denn unser Leben, wir sind verborgen mit Christus in Gott. Okay. Das ist, was Gott vorhat. Gott hat noch ein bisschen mehr vor. Ja, ich habe ja schon letztes Mal gesagt, Gott wird sich nicht mit weniger zufrieden geben als mit dem gesamten Planeten. Und das bedeutet nicht, dass irgendwie alle Gott gut finden werden auf einmal plötzlich. Nein, es ist immer noch so, dass jeder Mensch die Entscheidung für oder gegen treffen muss. Und jeder, der sich gegen Gott entscheidet, wird die Konsequenzen tragen und wird früher oder später aus dem Weg geräumt werden. Weil das Lamm hat überwunden, Gott ruft das Ende vom Anfang her und es ist längst bei Gott längst beschlossene Sache, dass das passieren wird. Und die Frage ist nicht, ob es passieren wird für uns, sondern die Frage für uns ist, sind wir dabei oder nicht? Sind wir dabei oder nicht? So, jeder, der denkt, ich bin automatisch dabei und das wird alles irgendwie passieren, ich muss einfach nur sitzen und glauben, der wird wahrscheinlich nicht dabei sein. Und das ist, was Gott hier macht. Ja? Das ist, was Gott hier macht. Wer das erkennen kann, den Weg, den Gott mit uns geht. Gott räumt auf, seit 3-4 Jahren räumt er auf mit Dingen, die in uns sind. Und warum räumt er mit diesen Dingen auf? Warum überführt er uns immer wieder und immer wieder und immer wieder? Und wir denken irgendwann, ja Gott, jetzt bin ich von so vielen Sachen befreit worden und all die peinlichen Sünden sind jetzt schon längst aus meinem Leben verschwunden. Warum lässt du mich nicht in Ruhe? Ja, wenn du das willst, kann Gott dich in Ruhe lassen. Aber du solltest froh sein, dass er es nicht tut. Ja. Die Sachen, also die zwei Sachen, die Gott uns für diese, als Säulen oder als Fundament für diese Sache, gemeint, für diese Richtung, in die wir gehen, gegeben hat, ist die Überführung des Heiligen Geistes und die Gegenwart Gottes. Das sind die zwei Sachen. Und Gott möchte ein Volk zubereiten von Überwindern, die es würdig sind. Und die Offenbarung, wie fängt sie denn an? Sie fängt mit Worten an, die direkt aus dem Mund Jesu kommen. Ja. an die sieben Gemeinden. Und diese sieben Gemeinden, die haben eine sehr vielfältige Bedeutung. Man kann das nicht auf eine, historische Bedeutung begrenzen. Das wäre viel zu eng. Ja. Zum einen sprechen diese sieben Gemeinden den Leib Christi in seiner Gesamtheit an. Es wird immer diese sieben Strömungen, sieben Elemente zu finden sein. Zum einen sprechen diese sieben Gemeinden auch die geschichtliche Entwicklung des Leibes an. Und das sind mehr Aspekte. Ja. Und diese sieben Gemeinden, an die in Offenbarung geschrieben wird, jeder Teil oder jede Gemeinde hat eine Verheißung. Gott hat noch keine von denen, so schlimm sie auch sind, noch hat Gott keine von denen aufgegeben. Noch bezeichnet er sogar die Gemeinde in Sardes, die tot ist, als seine Gemeinde. Und noch bezeichnet er sogar die schlimmste Gemeinde, die letzte in Laodicea, auch noch als Gemeinde. Das heißt, Gott hat noch keine aufgegeben und alle haben die Verheißung. Und die erste Gemeinde hat die Verheißung. In Offenbarung 2, Vers 7, da heißt es, wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Wer überwindet, dem will ich zu essen geben von dem Baum des Lebens, der in der Mitte des Paradieses Gottes ist. Der Gemeinde zu Smyrna sagt er, in Vers 11, 2 Vers 11, wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Wer überwindet, dem wird kein Leid geschehen von dem zweiten Tod. Der dritten Gemeinde sagt er in 2 Vers 17, wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Wer überwindet, dem werde ich von dem verborgenen Manna zu essen geben. Und ich werde ihm einen weißen Stein geben und auf den Stein geschrieben einen neuen Namen, den niemand kennt, außer dem, der ihn empfängt. Und der dritten Gemeinde, Thyatira, schreibt er in 26, wer überwindet und meine Werke bis ans Ende bewahrt, dem werde ich Vollmacht geben über die Heidenvölker und er wird sie mit eisernem Stab weiden, wie man irgendeine Gefäße schlägt, wie auch ich es von meinem Vater empfangen habe und ich werde ihm den Morgenstern geben. Und wer schon einmal in seinem Leben, oder wer sich an Psalm 2 erinnern kann, dem wird klar, was das für eine krasse Verheißung ist. Weil im Psalm 2, da heißt es eigentlich, dass der Messias die Völker mit eisernem Stabe weiden wird und über sie herrschen wird und sie regieren wird. Und hier sagt Jesus selber, ich werde meine Autorität zu herrschen und zu regieren teilen mit den Überwindern. In Haggai und in Sacharja, beide prophezeien dasselbe. Beide prophezeien dasselbe. Da heißt es, wir gehen einmal zu Haggai. Und da heißt es über das Haus Gottes, das letzte Haus Gottes. Ja. Haggai 2, Vers 9 ist diese Prophezeiung. Die letzte Herrlichkeit dieses Hauses wird größer sein als die erste, spricht der Herr der Herrscher. Und an diesem Ort will ich Frieden geben, spricht der Herr der Herrscher. Und dann in 2, Vers 20, 21. Rede zu Zerubabel, dem Statthalter von Juda, und sprich, ich werde den Himmel und die Erde erschüttern. Und ich werde Königsthrone umstoßen und die Macht der heidnischen Königreiche zertrümmern. Kommt euch diese Prophezeiung irgendwo bekannt vor? Aus dem Neuen Testament vielleicht? In Hebräer steht es genauso. Es wird eine Zeit kommen, wo Gott alles erschüttern wird, was erschüttert werden kann. Und wir laufen direkt auf diese Zeit zu. Und die Erschütterung hat schon angefangen. Und alles, was nicht auf den Grund Jesus Christus gebaut ist und was nicht auf dem Charakter des Lammes basiert, egal wie christlich oder wie viel Frucht es bisher vielleicht auch gebracht hat, es wird untergehen. Es wird untergehen. Und praktisch bedeutet das, sehr viele christliche Dienste werden den Bach untergehen, sehr viele Gemeinden werden verschwinden. Es ist alles, was nicht, und nur das, was wirklich auf Christus und auch was auf seinem Charakter gegründet ist, wird bleiben. Und die Erschütterung hat schon angefangen. Die hat schon angefangen. Es muss sich keiner mehr wundern, warum so viele Männer Gottes auf einmal in Sünde fallen. Die Erschütterung fängt an. Bis jetzt ist man vielleicht noch durchgekommen, aber die Erschütterung fängt an. In Hebräer 12, da heißt es, seine Stimme erschütterte damals die Erde, jetzt aber hat er eine Verheißung gegeben, mit dem er spricht, noch einmal erschüttere ich nicht allein die Erde, sondern auch den Himmel. Und dieses noch einmal deutet aber hin auf die Beseitigung der Dinge, die erschüttert werden, als solche, die erschaffen worden sind, damit die Dinge bleiben, die nicht erschüttert werden. Und jetzt erfahren wir im nächsten Vers, was bleiben wird. Darum, weil wir ein unerschütterliches Reich empfangen, lasst uns die Gnade festhalten, durch die wir Gott auf wohlgefällige Weise dienen können, mit Scheu und Ehrfurcht. Denn unser Gott ist ein verzehrendes Feuer. Der Schreiber vom Hebräerbrief sagt hier, Leute, der einzige Weg ist mit Scheu und Ehrfurcht. Und ihr wisst nicht, ob ihr dabei sein werdet, weil ihr müsst was tun. Ihr müsst die Gnade festhalten. Lasst uns die Gnade festhalten, weil wir diese Verheißung haben, weil wir so ein unerschütterliches Reich haben. Und das Reich Gottes ist die Herrschaft Gottes über den gesamten Planeten und über die gesamte Himmelswelt. Gott wird sich nicht mit weniger zufrieden geben. Das ist Gottes Ziel. Und die Gemeinde ist der Ort, die echte Gemeinde ist der Ort, Hebräer 6. Vers 4. Denn es ist unmöglich, die, welche einmal erleuchtet worden sind und die himmlische Gabe geschmeckt haben und den und Heiligen Geistes teilhaftig geworden sind und das gute Wort geschmeckt haben, dazu die Kräfte der zukünftigen Weltzeit. Und die Gemeinde ist der Ort, wo wir die Kräfte der wo die Leute sind, die die Kräfte der zukünftigen Weltzeit, des kommenden Reiches Gottes, schon jetzt erleben können. Wir sind hier, wenn wir in der Gemeinde sind, dann sind wir an einem Ort, wo wir die Kräfte der zukünftigen Weltzeit jetzt schon erleben können. Und in Offenbarung steht sehr deutlich, was die Kräfte sind. Es wird Heilung für alle geben, der Teufel wird absolut gebunden sein. Und die Gemeinde, die Versammlung der Herausgerufenen und Gläubigen ist der einzige Ort, wo man das in diesem Weltsystem, in diesem Reich des Teufels jetzt schon erleben kann. Es sind einzelne Orte, wo man das jetzt schon erleben kann. Ja? Und wenn wir in Hebräer weiterlesen, dieses kommende Reich Gottes, das wird von einem Ort aus regiert, nämlich von Zion, von dem Berg Zion. Und der Berg Zion ist nicht dieser lächerliche Hügel da in Jerusalem, der nicht sehr beeindruckend ist, sondern der Berg Zion, in Hebräer 12 steht sehr genau, was der Berg des Zions ist. Vers 18, 12 Vers 18. Denn ihr seid nicht zu dem Berg gekommen, den man anrühren konnte, noch zu dem glühenden Feuer, noch zu dem Dunkel der Finsternis und dem Gewittersturm, noch zu dem Klang der Posaune und zu dem Donnerhall der Worte, bei dem die Zuhörer baten, dass das Wort nicht weiter zu ihnen geredet werde, denn sie ertrugen nicht, was befohlen war. Und wenn ein Tier den Berg berührt, soll es gesteinigt oder mit dem Pfeil erschossen werden. Und so schrecklich war die Erscheinung, dass Mose sprach, ich bin erschrocken und ich zittere. Sondern ihr seid gekommen zu dem Berg Zion. Das schreibt er an wen? Das schreibt er an all die Christen, die überall verstreut sind. Wie, ihr seid gekommen zu dem Berg Zion? Nein, nicht zu dem kleinen Hügel da in Jerusalem. Zu dem unsichtbaren Berg Zion. Und was ist dieser unsichtbare Berg Zion? Denn ihr seid gekommen zu dem Berg Zion und zu der Stadt des lebendigen Gottes, dem himmlischen Jerusalem. Das Jerusalem, was in Offenbarung erst noch kommen wird, was die Hauptstadt der zukünftigen Regierung, Weltregierung Gottes sein wird. Dahin sind wir jetzt schon gekommen, sagt er hier. Im Geist sind wir versetzt in die Himmelswelt, sagt Paulus. Und der Schreiber vom Hebräerbrief sagt, ihr seid jetzt schon zu diesem Berg Zion gekommen. Die Stadt des lebendigen Gottes, dem himmlischen Jerusalem und zu Zehntausenden von Engeln. Zu der Festversammlung und zu der Gemeinde der Erstgeborenen, die im Himmel angeschrieben sind. Und zu Gott, dem Richter über alle und zu den Geistern der vollendeten Gerechten. Und zu Jesus, dem Mittler des neuen Bundes und zu dem Blut der Besprengung, das Besseres redet als das Blut Abels. Hab Acht, dass ihr nicht den abweist, der redet. Denn er hat uns vorher daran erinnert, in Vers 19, dass als Gott das erste Mal vom Berg aus zu seinem Volk redete. Und es gibt in der Bibel nur zwei Leute, von denen gesagt wird, dass sie eine Versammlung, eine Gemeinde hatten. Das war Mose und Jesus. Die zwei einzigen Leute, von denen gesagt wird, dass sie eine Gemeinde hatten. Und als Gott zu der ersten Gemeinde sprach, vom Berg Sinai, dann haben sie gebeten, die Zuhörer, dass das Wort nicht weiter zu ihnen geredet werde. Und wir können jederzeit an diesen Punkt kommen, wo wir zu Gott bitten, Gott, bitte rede doch dieses Wort nicht mehr zu uns, dass wir uns reinigen sollen. Denn genau das hat er zu ihnen geredet. Heilige das Volk. Das Volk soll sich heiligen am ersten und zweiten Tag, denn am dritten Tag will ich herabkommen, heißt es in 2. Mose. Am dritten Tag will ich herabkommen und mit ihnen reden. Und sie sollen sich heiligen. Oh. Kann es sein, dass wir dieses Wort nicht wollen? Dass wir genauso sind wie dieses Volk in der Wüste? Rede du mit Gott, Prediger, Prophet, Apostel, aber nicht wir. Wir wollen dieses Wort nicht hören, denn sie ertrugen nicht, was befohlen war. Und wenn ein Tier den Berg berührt, soll es gesteinigt oder mit einem Pfeil erschossen werden. Alles, was unrein ist und da reinkommt, muss sterben. Und sogar Mose war voller Angst. Mose ging da nicht so rein. Ich bin ja der Auserwählte. Mir wird schon nichts passieren. So ging Mose da nicht rein. Ja? Und es war nicht das erste Mal, dass Mose an einen heiligen Ort kommt und sich dem Feuer Gottes nähert. Habt Acht, dass ihr den nicht abweist, der redet. So wenn in uns diese Stimme aufkommt, ich habe keinen Bock mehr auf ständig diese Predigten, wo der Heilige Geist mich überführt oder die mir zeigen, wo irgendetwas nicht stimmt. Ich habe keinen Bock mehr. Ich möchte lieber eine Predigt über Gaben hören oder über Zeichen und Wunder oder eine Predigt darüber, wie wir alle rausgehen und die Welt missionieren werden. Ja, wir werden das wahrscheinlich irgendwann machen. Irgendwie müssen diese unzählbare Schar aus Offenbarung hier zusammenkommen. Ja. Aber wenn wir lieber sowas hören wollen, und wenn wir in unserem Herzen satt sind von diesen Predigten, gegen Richten, gegen Kritik und all diese Sachen, die man hier immer wieder zu hören kriegt, okay, es könnte sein, dass wir den abweisen, der redet. Weil ganz ehrlich, was wollen wir? Was wollen wir hier? Wollen wir ein bisschen christliche Action haben mit dem Heiligen Geist? Ein bisschen Hände auflegen, dann schreien die Dämonen, die Leute fliegen durch die Gegend und werden geheilt und ein paar bekehren sich, okay. Könnt ihr haben. Oder wollen wir zubereitet werden für den Tag, wo wir mit Jesus auf dem Thron sitzen und über ganze Nationen mit eisernem Stab regieren? Irgendwann kommen wir noch zu der Stelle in Offenbarung zurück. Jetzt gehen wir erstmal zu Haggai wieder. Ich habe den roten Faden noch nicht verloren. Aber ihr vielleicht. Also, wir haben uns die Verheißungen an die Gemeinde angeschaut. Und wir sind bei dieser Verheißung hängen geblieben, wo Jesus sagt, ich will den Überwindern genau die gleiche Autorität geben, die ich habe. Wie bitte? Ja, Jesus will ihnen geben, mit eisernem Stabe die Völker zu richten. Es ist ganz cool, rauszugehen und predigen oder ein Stadion zu füllen und sehen, wie 10.000 Leute geheilt werden. Okay, das ist ziemlich cool, das haben wir alle noch erlebt. Aber es ist noch viel cooler, über ein ganzes Volk zu herrschen. Mit der Autorität Christi. Das ist ein bisschen größer. Ja?
Und diese Prophezeiung in Haggai, die an das letzte Haus gerichtet ist, ich werde, Haggai 2,22, ich werde Königsthron umstoßen und die Macht der heidnischen Königreiche zertrümmern und ich will die Streitwagen umstoßen samt ihren Besatzungen, das Ross und Reiter zu Boden sinken und jeder durch das Schwert des anderen umkommt. An jenem Tag, spricht der Herr der Herrscher, werde ich dich, Zerubbabel, du Sohn Shealtiels, meinen Knecht, nehmen und dich wie einen Siegelring machen. Denn ich habe dich erwählt, spricht der Herr der Herrscher. Und der Siegelring, das ist der, das war dieses, dieser Ring, mit dem konnte man die Dokumente stempeln. Und die hatten dann die Autorität des Königs. Die mussten, er konnte quasi die Gesetze erlassen und sagen, was passiert. Und dann lesen wir weiter in Sacharja 4, da antwortet, 4, Vers 6, da antwortete er und sprach zu mir, das ist das Wort des Herrn an Zerubbabel, nicht durch Macht und nicht durch Kraft, sondern durch meinen Geist, spricht der Herr der Herrscher. Das ist das Gleiche, was ich gerade eben gelesen habe. Ich werde die Kriegsmacht zertrümmern, die Königreiche zertrümmern, die Streitwagen umstoßen, Ross und Reiter werden zu Boden sinken. Nicht, der gleiche, das gleiche Wort, nicht durch Macht oder Kraft, sondern durch meinen Geist, spricht der Herr der Herrscher. Wer bist du, großer Berg? Vor Zerubbabel sollst du zur Ebene werden. Und er wird den Schlussstein hervorbringen. Unter lautem Zuruf. Gnade, Gnade mit ihm. Wer will dir raten, von was den letzten Schlussstein? Von dem letzten Tempel. Von dem letzten Tempel. Wo der Tempel zur Braut geht, die fertig ist für ihren Bräutigam. Er wird den Schlussstein hervorbringen. Die Hände Zerubbabels haben dieses Haus gegründet, seine Hände sollen es auch vollenden, und du wirst erkennen, dass mich der Herr der Herrscher zu euch gesandt hat. Denn wer ist es, der den Tag geringer Anfänge verachtet? Und jene sieben werden mit Freuden das Senkblei in der Hand Zerubbabels sehen. Das Senkblei, das ist das Lob, was man an die Wand hält, nachdem man eine Mauer gezogen hat. Und die Leute haben damals diese Mauer von dem diesen zweiten Tempel gebaut. Die haben die Mauer gebaut. Und die haben wahrscheinlich gar nicht verstanden, dass das eine Prophezeiung für die Endzeit ist. Die haben sich wahrscheinlich gewundert, warum sind, okay, das passt, er redet ja auch über den Bau. Aber dann sind das auch so ein paar Sachen, die passen nicht. Zum Beispiel die Herrlichkeit ist nie wirklich größer oder so. Ja? Aber gut, es war nicht für die. Es war für uns. Petrus sagt, es war für uns. Und der Hebräerbrief sagt, es war für uns. Und er wird das Senkblei kriegen. Und wisst ihr, was das Senkblei ist? Damit prüft der Maurer mit dem Lot, ist die Mauer gerade oder nicht. Das ist die Wahrheit. Und Zerubbabel, wisst ihr, was das bedeutet? Das bedeutet, aus Babylon herausgerufen. Oder aus Babylon kommt. Der kommt aus Babylon. Gehe aus von ihr, heißt es in Offenbarung. Denn auf Babylon wird gerichtet werden. Und die Gemeinde, das sind die Herausgerufenen aus dieser Welt, aus diesem Weltsystem, aus Babylon. Und er wird ihnen mit Freude das Senkblei in der Hand, in die Hand geben. Das spricht vom Gericht und von der Wahrheit. Denn man kann denken, man kann ohne ein Maß eine Mauer bauen. Und man kann denken, auch eigentlich ist die Mauer ganz genau. Aber wenn das Senkblei reingehalten wird, dann wird die Wahrheit sichtbar, wie schief die Mauer wirklich ist. Und das letzte Haus Gottes wird ein Senkblei in die Hand bekommen. Das ist genau das Gleiche, was ich gerade in Offenbarung gelesen habe. Sie werden die Völker mit eisernem Stabe richten. Gott hat eine ungeheure Autorität in seine Gemeinde geben. Aber, stellt euch vor, ihr habt so ein kleines, verzogenes Kind, das die ganze Zeit nur seinen eigenen Willen durchsetzen will. Und jetzt erlaubt ihr diesem Kind, die Gesetze eines Landes zu bestimmen. Ja, als erstes Gesetz wird das Kind wahrscheinlich erlassen, jeder muss mir jeden Tag ein Kilo Süßigkeiten besorgen oder so. Ja? Okay, das dient nicht zum Wohl des Landes. Ja? Oder ihr würdet diesem kleinen Kind sagen, hier hast du den Autoschlüssel, fahr doch mal meinen tollen Mercedes. Ja, das macht das Kind einmal. Und dann war es das mit dem Mercedes. Ja. Oder ihr sagt, ich habe so eine wichtige Entscheidung zu treffen. Liebes kleines, verzogenes, rebellisches Kind, was würdest du machen? Das wird ziemlich lächerlich. Ja. Das wird ziemlich lächerlich. Weil ein kleines Kind kann nicht solche Entscheidungen treffen. Selbst wenn es ein braves, ordentlich und erzogenes kleines Kind ist, kann es nicht das machen. Es muss sehr viel lernen. Alle Rebellion, alle Verzogenheit, alle Eigensucht muss raus aus dem kleinen Bratz. Ja, dann muss es die Fahrschule besuchen und lernen, Auto zu fahren. Vorher wird das nichts. Und vorher wird es auch mit uns nichts, dass Gott uns irgendwelche Autorität auch nur geben sollte, ohne dass wir durchdrehen. Weil in Wahrheit sind wir Christen, kleine, verzogene Kinder, die Gott um seine Gaben anbetteln. Gib uns doch ein bisschen Kraft, Gott, damit wir es allen anderen Christen beweisen können, dass wir recht haben. Und damit wir es den Heiden so ein bisschen zeigen können. Ne? Willst du, so lass Feuer vom Himmel fallen auf sie. Haben die Jünger gebeten, als sie abgelehnt wurden. Und Jesus sagt, sorry, das bin ich, das ist nicht mein Charakter. Ihr wisst nicht, wes Geistes Kinder ihr seid, sagt er zu ihnen. Sie waren noch kleine und verzogene Jünger. Ja. Und wenn Gott ihnen die Autorität gegeben hätte, Feuer vom Himmel fallen zu lassen, dann hätte es viele Erweckungen in der Apostelgeschichte nicht gegeben, weil sie wahrscheinlich vorher schon das Feuer auf all diese Leute fallen lassen hätten. Ja. Und wer sagt uns denn, dass wir besser sind? Na klar, unser Ich sagt uns, dass wir das natürlich so nicht gemacht hätten. Ja? Wir wüssten das ja alles und wir kennen ja diese Geschichten. Wir würden das nicht so machen. Das gleiche haben die Pharisäer zu Jesus gesagt. Unsere Väter haben die Propheten alle umgebracht, aber wir würden das ja nicht machen. Wir wüssten ja, dass es Propheten waren. Jetzt im Nachhinein wüssten wir es ja. Wir hätten sie nicht umgebracht. Jesus sagt, weil ihr das sagt. Weil ihr so denkt, weil ihr denkt, dass ihr besser seid als eure Väter, seid ihr verurteilt. Und diese Offenbarung über das letzte Haus, die geht noch weiter, aber ich werde nicht darüber predigen. Ja. Wir gehen wieder zurück zur Offenbarung, zu den Verheißungen an das letzte Haus Gottes. Offenbarung 3. Und zwei haben wir gelesen. Wer überwindet und meine Werke bis ans Ende bewahrt, dem werde ich Vollmacht geben. Über ganze Völker. Vollmacht über ganze Völker. Und er wird sie mit eisernem Stab weiden, wie man irdene Gefäße zerschlägt. Ja, wenn das ganze Volk nicht spurt, dann wird man die Vollmacht haben, das dem Volk irgendwie zu zeigen. Und in Vers 3 zu der Gemeinde Sardes, da heißt es, in Vers 3, 5, wer überwindet, der wird mit weißen Kleidern bekleidet werden und ich will seinen Namen nicht auslöschen aus dem Buch des Lebens. Oh, macht Jesus das sonst manchmal? Das darf er ja gar nicht, gemäß einigen Lehren, die es heute so gibt. Aber Jesus sagt, ich werde euren Namen nicht auslöschen, anscheinend wird er sonst tun, aus dem Buch des Lebens und ich werde seinen Namen bekennen vor meinem Vater und vor seinen Engeln. Und der Gemeinde in Philadelphia sagt er, wer überwindet, den will ich zu einer Säule im Tempel meines Gottes machen und er wird nie mehr hinausgehen und ich will auch in den Namen meines Gottes schreiben und den Namen der Stadt meines Gottes des neuen Jerusalems, das vom Himmel herabkommt. Und dann an die Gemeinde zu Laodicea heißt es, wer überwindet, den will ich geben, mit mir auf dem Thron zu sitzen, so wie auch ich überwunden habe und mich mit meinem Vater auf seinen Thron gesetzt habe. An die schlimmste Gemeinde gibt es die größte Verheißung, an die letzte Gemeinde gibt es die größte Verheißung. Ja, es ist wieder die Verheißung, mit Jesus zu regieren. Mit Jesus zu regieren. Aber wer ist dazu in der Lage? Wer ist wirklich dazu in der Lage? Jetzt realistisch gesehen. Natürlich finden wir das alle toll. Aber jetzt denkt mal nach. Ihr arbeitet alle irgendwo in einer Firma wo ihr Leute habt, die über euch sind, die meisten zumindest, wenn ihr jetzt nicht selbstständig seid. Aber ich habe einen Chef über mir, den Direktor von der Schule, und ich will mit ihm nicht tauschen. Weil wenn ich sehe, was er alles tun muss, dann weiß ich, ich bin dazu nicht in der Lage. Wenn ich jetzt von heute auf morgen diesen Job übernehmen müsste, eine ganze Schule zu leiten, ich würde wahrscheinlich einen sehr, sehr schlechten Direktor abgeben. Und wenn ihr irgendwo in einer Firma oder in irgendeinem Konzern arbeitet, und vielleicht habt ihr schon eine Position, wo ihr Autorität habt, aber wenn ihr denkt, wenn ihr realistisch überlegt, ich müsste jetzt mit dem Vorstandsvorsitzenden tauschen, wahrscheinlich würdet ihr einfach so von heute auf morgen keinen guten Job erledigen. Weil es braucht Training, Erfahrung, Ausbildung, es braucht eine Zubereitung. Und je größer die Position ist, umso größer muss das Training und die Ausbildung und die Schulung und die Zubereitung sein. Das ist sehr einfache Logik, das versteht jedes Kind. Ja. Und wenn Jesus uns so eine Verheißung gibt, dass er seine Regierungsmacht mit uns teilen wird, dass wir uns auf den Thron des Vaters mit ihm setzen sogar, ja, dann fordert das eine Ausbildung. Wir gehen mal, schlagt mal bitte Richter auf. Und zwar Richter 7. Vers 2. Der Herr aber sprach zu Gideon, das Volk, das bei dir ist, ist zu zahlreich, als dass ich Midian in seine Hand geben könnte. Israel könnte sich sonst gegen mich rühmen und sagen, meine eigene Hand hat mich gerettet. Okay, die waren 32.000 ungefähr. Ja. Die Midianiter waren 1 Million. Und Gott sagt, wenn ihr mit 32.000 1 Million schlägt, oder sagen wir mal 100.000, ist auch unrealistisch, dreifach oder vierfache Menge, ich glaube es waren über 1 Million, ja, dann würdet ihr nachher am Ende doch sagen, naja, vielleicht haben wir, war es gar nicht Gott, vielleicht haben wir einfach nur Glück gehabt. Okay, und Gott sagt das. Ich weiß nicht, ob die Leute das geglaubt haben, aber Gideon, naja, okay, Gideon hat gehorcht besser Gott. So rufe nun vor den Ohren des Volkes aus und sage, wer sich fürchtet und wem glaubt, der kehre um und flüchte schnell vom Bergland Gilead. Oh, ich glaube, dass Gott heute der Gemeinde dasselbe sagt. Wer Angst hat, haut bitte schnell ab. Wer Angst hat, ist nicht in der Lage zu kämpfen. So entweder du verschwindest, oder du gehst zu Jesus und bittest, dass er dir deine Angst wegnimmt. Und tust etwas gegen deine Angst. Ja? Warum hat das Volk die Stimme dessen, der vom Berg redet, abgewiesen? Weil sie Angst hatten. Angst ist das Erste, was euch von Gott wegtreiben will. Wie viele von euch, die jetzt hier in den Reihen sitzen und schon längere Zeit dabei sind, als sie das erste Mal hier ankamen und zufällig in eine dieser verrückten Treffen kamen, wo Jesu Gegenwart so heftig war, dass alle Leute irgendwie was Verrücktes gemacht haben oder dass die Gegenwart Gottes so spürbar war und Dämonen ausgefahren sind. Wie viele von euch hatten als ersten Gedanken Angst und wollten wieder rauslaufen? Angst ist das Erste, was bewirken wird, dass ihr vor Gott weglauft. Es war noch nie anders. Angst hat bewirkt, dass Adam vor Gott weggelaufen ist und sich im Busch versteckt hat. Angst wird bewirken, dass wir vor Gott weglaufen. Das war noch nie anders so. Das war schon beim allerersten Menschen so. Ja. Und Gott sagt, wer sich fürchtet und wem glaubt, vor diesem Kampf und vor diesen Herausforderungen, der geht jetzt besser schnell nach Hause. Okay, da kehrten etwa 22.000, mehr als 2/3 vom Volk um, sodass nur 10.000 übrig blieben. Und der Herr sprach zu Gideon, das Volk ist noch zu zahlreich. Oh, wenn sie mit 10.000 1 Million schlagen würden, sagt Gott, würden sie immer noch denken, vielleicht haben wir Glück gehabt und haben gerade geschlafen, die Mieter, oder irgendwie was. So verführt sind wir. Eines jeden Mannes Wege ist sein Weg richtig. Und jeder denkt, ich kann es vielleicht doch nur schaffen. Aber Gott prophezeit an das letzte Haus, nicht durch Macht oder Stärke, sondern durch meinen Geist. Und all die Kriegswagen und all die Heere und all die Rosse und Reiter wird der Herr platt machen. Und alles, was erschüttert werden kann, wird erschüttert werden. Und das Volk Gottes wird durch Schwachheit überwinden und nicht durch Stärke. Und der Herr sprach zu Gideon, das Volk ist noch zu zahlreich, Vers 4. Führe sie hinab an das Wasser, dort will ich sie dir prüfen. Und von welchem ich dir sagen werde, dass er mit dir ziehen soll, der soll mit dir ziehen. Von welchem ich aber sagen werde, dass er nicht mit dir ziehen soll, der soll nicht ziehen. Und er führte das Volk an das Wasser hinab. Und der Herr sprach zu Gideon, wer mit seiner Zunge vom Wasser leckt, wie ein Hund leckt, den stellt gesondert für sich auf, ebenso wer auf seine Knie fällt, um zu trinken. Da war die Zahl derer, die von der Hand in den Mund geleckt hatten, 300 Mann, alles übrige Volk war auf die Knie gefallen, um Wasser zu trinken. Und der Herr sprach zu Gideon, durch die 300 Mann, die geleckt haben, will ich euch erretten und die Midianiter in deine Hand geben. Aber das ganze übrige Volk soll nach Hause gehen. Und sie nahmen die Verpflegung des Volkes an sich und ihre Schofarhörner. Aber die anderen Israeliten ließ er alle gehen, jeder sein Zelt, und er behielt die 300 Mann bei sich. Das Lager der Midianiter aber war unter ihm in der Ebene. Okay. So, wahrscheinlich wird jetzt jedem klar gewesen sein, mit 300 Mann wird es etwas lächerlich. Gegen diese Menge anzukämpfen. Okay. Gideon schleicht sich dann an den Posten des Lagers und merkt dann, wie das ganze Lager voller Furcht ist. Was hat das bewirkt? Ja. Er hört dann, wie ein Wächter von den Midianitern dem anderen Wächter einen Traum erzählt und sagt, du, ich habe da diesen Traum gesehen, wo wir alle platt gemacht werden. Und dann sagt der andere ihm die Aussicht, das ist das Schwert Gideons, das über uns kommt. Und Gideon hört das und merkt, oh, Gott hat hier etwas bewirkt. Nicht durch Macht oder Kraft, sondern durch meinen Geist. Der Geist Gottes hat eine Furcht über das ganze Feindesheer kommen lassen. Als nun Gideon die Erzählung des Traumes und seine Auslegung hörte, Vers 15, da betete er an und er kehrte wieder in das Lager Israels zurück und sprach, macht euch auf, denn der Herr hat das Lager der Midianiter in eure Hand gegeben. Und er teilte die 300 Mann und so weiter. Ihr kennt die Geschichte. So, und wie kämpfen diese 300 Mann? Naja, eigentlich stehen sie nur rum und machen Lärm. Die kämpfen gar nicht. Die Midianiter sind so voller Furcht, dass sie sich alle gegenseitig abschlachten. Ja, in Vers 21 steht, und jeder blieb an seinem Platz stehen, um das Lager her. Aber das ganze Lager rannte, schrie und floh. Und dann verfolgen sie die Leute. Okay. Und dann, was passiert dann? Gideon verfolgt nicht nur dieses Lager, sondern auch das komplette ganze Lager. Er jagt ihn nach, er kriegt die beiden obersten Anführer von dieser Horde. Sebach und Zalmunna hießen die. Er bringt sie letzten Endes um. Und dann heißt es in Vers 22, 8 Vers 22, da sprachen die Männer Israels zu Gideon, herrsche über uns, du und dein Sohn und der Sohn deines Sohnes, weil du uns aus der Hand der Midianiter errettet hast. Aber Gideon sprach zu ihnen, ich will nicht über euch herrschen, mein Sohn soll auch nicht über euch herrschen, der Herr soll über euch herrschen. Das klingt ja fromm. Ne? Nächster Vers, und Gideon sprach zu ihnen, eins erbitte ich von euch, gebt mir jeder die Ohrringe, die er erbeutet hat. Denn weil sie Ismaeliter waren, hatten sie goldene Ohrringe. Und sie sprachen, die wollen wir dir gerne geben. Und sie breiteten ein Gewand aus und jeder warf die Ohrringe von der Beute darauf. Und die goldenen Ohrringe, die er erbeten hatte, hatten ein Gewicht von 1700 Schekel Gold, ohne die Halbmonde und Ohrengehänge und Purpurkleider, welche die Könige der Midianiter getragen hatten, und ohne den Halsschmuck ihrer Kamele. So, der Herr wird über euch herrschen, sagt Gideon. Und was macht er jetzt? Und Gideon machte einen Effort daraus und stellte es in seiner Stadt auf, in Ophra, und ganz Israel purte ihm dort nach. Und das wurde zum Fallstrick für Gideon und sein Haus. Er machte ein Götzenbild. Was heißt das denn?
Was heißt es, dass sie ihm nachhurten? Wie kann man denn einem Götzenbild nachhuren? Ist doch keine Frau. Und lebt ja auch nicht. Wisst ihr, dass die Bibel Götzendienst als geistliche Hurerei bezeichnet? Oder vielleicht sollte ich mal der Deutlichkeit halber sagen, geistlichen Sex. Und wenn man ein, ja, Paulus schreibt, wer dem Herrn anhängt, ist ein Geist mit ihm. Das heißt, unser unsichtbarer Mensch macht sich eins mit dem Geist des Herrn. Und wer irgendeinem Götzen anhängt, da passiert dasselbe. Da passiert diese geistliche, intime Verbindung. Man wird eins. Man liebt diese Sache. Deswegen sagt Paulus in Korinther, dass wir doch bitte keine Gemeinschaft mit den Dämonen haben sollen. Wie haben wir diese Gemeinschaft mit den Dämonen? Indem wir Götzen haben. Indem unser unsichtbarer Mensch sich vereinigt mit irgendwelchen anderen Dingen. Irgendwelche Begierden, irgendwelchen Dingen, die wir mehr lieben als Jesus. Korinther 10, Vers 14. Darum, meine Geliebten, flieht vor dem Götzendienst. Ich rede ja mit Verständigen. Beurteilt ihr, was ich sage? Und dann Vers 19. Was sage ich nun? Dass ein Götze etwas sei oder ein Götzenopfer etwas sei? Nein, sondern dass die Heiden das, was sie opfern, den Dämonen opfern und nicht Gott. Ich will aber nicht, dass ihr in Gemeinschaft mit den Dämonen seid. Paulus sagt hier, Götzendienst ist dämonisch. Sorry, liebe Christen, wenn euch das nicht passt, aber Paulus sagt das hier. Götzendienst ist dämonisch. Ihr könnt nicht den Kelch des Herrn trinken und den Kelch der Dämonen. Ihr könnt nicht am Tisch des Herrn teilhaben oder am Tisch der Dämonen. Oder wollen wir den Herrn zur Eifersucht reizen? Sind wir etwas stärker als er? Und dann heißt es, irgendwo hier heißt es dann auch weiter, denn wer dem Herrn anhängt, ist ein Geist mit ihm. Ja. Paulus sagt sehr deutlich, Götzendienst ist dämonisch und wir reizen Gott zur Eifersucht. Das bedeutet, wenn wir eine Frau, mit einer Frau verheiratet sind und fremd gehen, dann bewirkt das Eifersucht in der Frau. Und genauso ist es mit Gott. Wenn wir mit Gott verheiratet sind und fremd gehen und Götzendienst treiben, dann reizen wir Gott zur Eifersucht. Und Götzendienst ist geistliche Hurerei. Und deswegen sagt Gott, dass die mit diesem Effort, mit diesem Götzenbild, was sie aus den Ohrringen, aus dem Gold gemacht haben, sie haben ihm nachgehurt. Ja. Deswegen stehen solche Ausdrücke in der Bibel. So und überall, wo wir irgendwelche Dinge mehr lieben als Gott, werden wir ihn nachhuren. Und die Frage ist, warum macht ausgerechnet Gideon sowas? Ja? Ich meine, Gideon muss doch irgendwie seine Lektion verstanden haben. Warum? Gideon war doch anscheinend einer der frommsten Männer da unterwegs. Warum ist er zu sowas fähig? Gideon hat doch verstanden, dass er nicht wirklich was dazu beigetragen hat. Zu diesem Sieg und dass er nicht der Tolle ist. Und er sagt ja, aus seinem Mund kommen ja auch so Sachen, nicht ich soll über euch herrschen, sondern der Herr soll über euch herrschen. Aber dann verführt er das Volk zum Götzendienst und es wurde zum Fallstrick für Gideon in sein Haus. Ja. Wieso macht er das? Und die einzige Antwort, die es darauf wirklich gibt, ist, weil in seinem Herzen da noch ist. Eine Menge Zeug war, von der er nie gereinigt wurde. Gideon hat die Kraft des Heiligen Geistes bekommen. Wir lesen zum Beispiel in Richter 6, Vers 34, da heißt es, da bekleidete der Geist des Herrn den Gideon. In der Schlachter steht, da rüstete der Geist des Herrn den Gideon aus. Ja. Also er bekommt die Kraft des Geistes. Heute denken die meisten Christen, wenn wir nur wirklich die echte Kraft des Geistes haben, dann ist alles gut. Okay, Gideon hatte die echte Kraft des Geistes, die war ziemlich heftig. Er hat eine Menge Leute platt gemacht,
Ja? Zum Beispiel eine Armee, die er verfolgt hatte, das steht in 8 Vers 10, aber Semach und Zalmunna waren mit ihrem Heer in Karkor. Das war ein anderer Ort, wo Gideon den ersten Sieg errungen hatte. Das war ein anderer Ort, die waren in einem anderen Ort. Ja, Gott hat ihnen bei diesem einen Lager, das in der Nähe von Gideon war, den Sieg gegeben. Aber dann verfolgt er durch das ganze Land, weil die Midianiter haben sich im ganzen Land ausgebreitet und Gideon verfolgt überall die einzelnen Heerlager der Midianiter. Und dann heißt es hier, etwa 15.000, der ganze Rest vom Heer der Söhne des Ostens, denn 120.000, die das Schwert ziehen konnten, waren schon gefallen. Ne? Also es waren eine ganze Menge Soldaten. Und Gideon mit seinen 300 Mann jagt den 15.000 hinterher. Und die sind alle so voller Furcht vor den 300 Mann. Ja, Gideon hatte die Kraft des Geistes. Aber anscheinend bewahrt sie uns nicht vor Götzendienst. Zumindest hat sie Gideon nicht vor Götzendienst bewahrt. Und wenn wir denken, wenn wir doch nur die Kraft kriegen von Gott, dass dann alles gut ist, dann sind wir auch verführt. Wir können immer noch genauso enden wie Gideon. Und die Kirchengeschichte in den letzten 100 Jahren gibt uns viele Beispiele dafür, wie Leute die Kraft Gottes bekommen haben und sehr schnell geendet sind. Und deswegen heißt es, sagt Gott heute, wenn ihr seine Stimme hört, so verstockt euer Herz nicht. Seht gefälligst wie am Tag der Versuchung in der Wüste, wo mich eure Väter versucht und sie prüften mich und sahen meine Werke 40 Jahre lang. Wir haben 40 Jahre lang die Wunder Gottes gesehen und die Kraft des Geistes, mit der Gott diese Wunder in der Wüste bewirkt hat. Aber all diese Wunder, 40 Jahre lang, Wunder, 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 Kraft, 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 Kraft. 40 Jahre lang Kraft Gottes, Kraft des Geistes, haben ihr Herz nicht verändert. Ups. Das steht in Hebräer 3. So verstockt eure Herzen nicht, wie in der Auflehnung am Tag der Versuchung in der Wüste, wo mich eure Väter versuchten. Sie prüften mich und sahen meine Werke, meine Wunder, 40 Jahre lang. Darum wurde ich zornig über jenes Geschlecht und sprach, immer gehen sie in ihrem Herzen in die Irre und sie haben meine Wege nicht erkannt. Sie wussten nicht, wo Gott mit ihnen hingehen wollte. Und am Anfang dieser Predigt habe ich ja gesagt, erkennen wir wirklich den Weg, wo Gott mit uns hingehen will. Und wenn ihr zum Beispiel hier sitzt und denkt, was wollen die hier? Wir müssen doch rausgehen und Traktate verteilen. Dann habt ihr die Wege uns nicht erkannt. Zumindest nicht für diese Gruppe hier. Ja? Vielleicht ist das der Weg Gottes für eine andere Gruppe hier in Bielefeld. Dann geht doch bitte zu denen. Und dann könnt ihr Traktate verteilen. Aber Gott führt uns nicht diesen Weg. Gott führt uns den Weg in seine Waschanlage. Und zu seiner Müllverbrennungsanlage, zum Kreuz, wo wir all unseren Dreck, den wir haben, bitte erstmal rauskriegen. Das ist der Weg, den Gott uns führt. Und ich weiß nicht, ich hoffe, dass möglichst viele das sehen. Nicht mit dem Verstand, sondern mit ihren geistlichen Augen. Ja, wenn ihr so eine Unruhe in euch habt, oh, wir müssen noch was tun, wir müssen noch was tun, wir müssen noch was tun. Oh Mann, Jesus braucht uns doch. Was macht Jesus bloß ohne uns? Wir müssen doch die ganzen Menschen erretten. Jesus wird so böse sein, sie alle in die Hölle schmeißen, wenn wir jetzt nicht sofort rausgehen und was tun. Das ist ein bisschen komisch. Ne? Gott hat dieses Jucken nicht in seinem Herzen. Er sitzt zu Rechten und wartet, bis alle Feinde zum Schemel seiner Füße werden. Und er hat keine Depression. Egal wie böse die Welt ist. So, wenn wir sind da nicht in der Ruhe, wenn wir das in uns haben. Wir sind nicht in der Ruhe Gottes. Und wir haben wahrscheinlich noch eine Menge andere Dinge, die uns jucken, irgendwas zu tun. Habt Acht, ihr Brüder, dass nicht in einem von euch ein böses, ungläubiges Herz sei, das im Begriff ist, vom lebendigen Gott abzufallen, sondern ermahnt euch vielmehr jeden Tag, solange es heute heißt, damit nicht jemand unter euch verhärtet wird durch den Betrug der Sünde. Denn ihr seid nicht zu dem Berg gekommen, den man anrühren konnte, noch zu dem glühenden Feuer, noch zu dem Dunkel der Finsternis und zu dem Gewittersturm, noch zu dem Klang der Posaunen und dem Donnerschall der Worte, bei dem die Zuhörer baten, dass dieses Wort nicht weiter zu ihnen geredet werde. Habt Acht, dass ihr den nicht abweist, der redet. Denn wenn jene nicht entflohen sind, die den abgewiesen haben, der auf der Erde göttliche Weisungen verkündete, wie viel weniger wir, wenn wir uns von dem abwenden, der es vom Himmel herab tut. Seine Stimme erschütterte damals die Erde. Jetzt aber hat er eine Verheißung gegeben, indem er spricht, noch einmal erschüttere ich nicht nur die Erde, sondern auch den Himmel. Dieses noch einmal deutet darauf hin, auf die Beseitigung der Dinge, die erschüttert werden, als solche, die erschaffen worden sind, damit die Dinge bleiben, die nicht erschüttert werden können. Darum, weil wir ein unerschütterliches Reich empfangen haben, lasst uns die Gnade festhalten, durch die wir Gott auf wohlgefällige Weise dienen können, mit Scheu und Ehrfurcht, denn unser Gott ist ein verzehrendes Feuer. Und in 2. Petrus 1, da heißt es, in Vers 9, wem dagegen diese Dinge fehlen, der ist blind und kurzsichtig und hat die Reinigung von seinen früheren Sünden vergessen. Welche Dinge? In Vers 5 bis 8. Tugend, Erkenntnis, Selbstbeherrschung, standhaftes Ausharren, also Geduld, Gottesfurcht, Bruderliebe, Liebe. Und dann in Vers 8, wenn ihr all das schon habt, wenn diese Dinge in eurem Herzen schon gewirkt wurden, und wenn euer Herz so gereinigt wurde, dass all das in euch schon ist, dann seid ihr immer noch nicht komplett, weil ihr müsst aufpassen, dass ihr nicht träge werdet, dass ihr nicht das Feuer verliert. Ja? Auf diese Weise, Vers 11, wird euch Eingang in das ewige Reich unseres Herrn und Retters Jesus Christus reichlich gewährt werden. Und dann heißt es in 1, Vers 19, und so halten wir nun fest an dem völlig gewissen prophetischen Wort, und ihr tut gut daran, darauf zu achten, als auf ein Licht, das an einem dunklen Tag Ort erscheint, bis der Tag anbricht und der Morgenstern aufgeht in euren Herzen. Dabei sollt ihr vor allem erkennen, dass keine Weissagung der Schrift von eigenmächtiger Deutung ist. Und dann heißt es weiter in 1. Petrus 3. Geliebte, dies ist schon der zweite Brief, den ich euch schreibe, um durch Erinnerung eure lautere Gesinnung aufzuwecken, damit ihr an die Worte gedenkt, die von den heiligen Propheten vorausgesagt worden sind. Unter anderem Sacharja, unter anderem Haggai oder David. Und dessen, was euch der Herr und Retter durch uns, die Apostel, aufgetragen hat. Dabei sollt ihr vor allem erkennen, dass am Ende der Tage Spötter kommen werden, die nach ihren eigenen Lüsten wandeln und sagen, wo ist die Verheißung seiner Wiederkunft? Denn seitdem die Väter entschlafen sind, bleibt alles so, wie es von Anfang der Schöpfung an gewesen ist. Jeder, der sagt, ach, das mit der Wiederkunft Jesu, das ist noch lange her. Petrus sagt, er ist ein Spötter. Er ist ein Spötter und wandelt nach seinen eigenen Lüsten. Dabei übersehen sie aber absichtlich, das ist schon 2. Petrus 3, Vers 4, sind wir jetzt, Vers 5. Dabei übersehen sie aber absichtlich, dass es schon vor Zeiten Himmel gab und eine Erde aus dem Wasser heraus und inmitten der Wasser bestanden hat durch das Wort Gottes und dass durch diese Wasser die damalige Erde infolge einer Wasserflut zugrunde ging. Die jetzigen Himmel aber und die Erde werden durch dasselbe Wort aufgespart und für das Feuer bewahrt bis zum Tag des Gerichts und des Verderbens der gottlosen Menschen. Dieses eine aber sollt ihr nicht übersehen, Geliebte, dass ein Tag bei dem Herrn ist wie 1000 Jahre und 1000 Jahre wie ein Tag. Der Herr zögert nicht die Verheißung hinaus, wie einige es für ein Hinauszögern halten, sondern er ist langmütig gegen uns, weil er nicht will, dass jemand verloren gehe, sondern dass jedermann Raum zur Buße habe. Es wird aber der Tag des Herrn kommen, Und das ist der Tag, von dem Petrus vorher gesagt hat. Bis der Tag anbricht. Bis dieser Tag anbricht. Dieser Tag des Herrn. Und es wird dieser Tag des Herrn auch kommen. Wie ein Dieb in der Nacht. Dann werden die Himmel mit Krachen vergehen, die Elemente aber vor Hitze sich auflösen und die Erde und die Werke darauf verbrennen. Alles wird erschüttert. Alles muss durch den Test gehen. Im Buch Mose, da heißt es, ein jedes Gefäß, was mit Feuer gereinigt werden kann, soll durchs Feuer gehen. Aber die Gefäße, die Feuer nicht vertragen, die sollen mit Wasser gewaschen werden. Und Paulus schreibt, dass im Haus Gottes es viele Gefäße gibt. Einige, die aus Metall sind, einige, die aus Holz sind, einige, die aus anderen Materialien sind. Und Gott fragt dich, was für ein Gefäß bist du? Was für eine Reinigung verträgst du? Verträgst du nur so ein klein bisschen Reinigung mit Wasser und Shampoo, das nicht in den Augen brennt? Oder verträgst du die Reinigung durch Feuer? Ja. Gold ist ein Gefäß aus Gold, ist ein Gefäß, das verträgt die Reinigung durchs Feuer. Und je heißer man das Feuer macht, umso mehr Dreck oder feinerer Dreck kommt dann immer noch an die Oberfläche. Was für ein Gefäß bist du? Es gibt viele Gefäße im Hause Gottes. Da nun dies alles aufgelöst wird, wie sehr solltet ihr euch auszeichnen durch heiligen Wandel und Gottesfurcht? Nicht durch richtige Theologie, sondern durch heiligen Wandel. Was ist der Unterschied? Richtige Theologie, dafür reicht dein Verstand aus. Heiliger Wandel muss im Alltag funktionieren. Heiliger Wandel ist der Alltag, wie wir im Alltag leben. Das ist der Test. Das ist der Test. Wie sehr solltet ihr euch auszeichnen durch heiligen Wandel und Gottesfurcht, indem ihr das Kommen des Tages Gottes erwartet und beschleunigt, an welchem die Himmel sich in Glut auflösen und die Elemente verhitzt zerschmelzen werden. Wir erwarten aber nach seiner Verheißung neue Himmel und eine neue Erde, in denen Gerechtigkeit wohnt. Darum, Geliebte, weil ihr dies erwartet. Petrus setzt das so voraus an die Leute, die er geschrieben hat. Ich weiß nicht, ob man das heute noch an die Gemeinde voraussetzen kann. Weil ihr dies erwartet. Petrus hat gesagt, es gibt einige Spötter, die erwarten das nicht. Aber die, an die Petrus geschrieben hat, die haben das erwartet. Weil ihr dies erwartet, so seid eifrig darum bemüht, dass ihr als unbefleckt, also rein und tadellos für ihn erfunden werdet in Frieden. Und seht die Geduld unseres Herrn als eure Rettung an. Und Petrus sagt, wenn ihr das wirklich wollt, dann werdet ihr zusehen, dass ihr unbefleckt, rein, sauber, gewaschen seid. Und nicht äußerlich und die Kleider, sondern das Herz. Das Herz. Euer Schmuck sei nicht der äußerliche, sondern der verborgene Mensch des Herzens, in einem unvergänglichen Schmuck eines sanften, stillen Geistes, der vor Gott sehr kostbar ist. 1. Petrus 3, Vers 4. Da müssen wir sauber sein. Und deswegen wird Gott zu uns hier diese Worte sprechen, dass wir uns reinigen, dass wir zubereitet werden für die gewaltige Aufgabe, die Gott den Überwindern verheißen hat und die Gott seinem Letzten, damit wir wirklich mitmachen können an diesem letzten Haus, dessen Herrlichkeit größer sein wird als das erste oder die aller früheren Häuser, die es gab. Und damit wir wirklich würdig werden, mit Christus auf dem Thron zu sitzen. Weil Jesus wird keine frechen, kleinen, rebellischen Bratzen auf seinem Thron lassen. Jesus wird keine eigensüchtigen oder selbstliebenden Menschen oder furchtsamen Menschen auf seinen Thron lassen. Weil jeder, der, wenn man auf einmal auf dem Thron sitzt, dann muss man auch Entscheidungen treffen, die sehr viele Menschen nicht so gut finden. Da muss man durchgreifen oder mit eisernem Stabe regieren. Und das ist nicht immer angenehm. Und nicht jeder kann das. Und nicht jeder ist dazu in der Lage. Aber ich denke, das ist wirklich der Weg, den Gott uns führen möchte. Und deswegen werden wir nicht aufhören, über diese Dinge zu wiederholen. Und die Art und Weise, wie wir gewinnen, ist nicht, indem wir rausgehen mit Kraft und alle anderen Leute überwältigen und überzeugen irgendwie, sondern die Art und Weise, wie wir gewinnen, ist, indem wir aufgeben, indem wir schwach werden, indem wir ans Kreuz gehen und mit Christus an dem Kreuz hängen bleiben und nicht vom Altar runterhüpfen. Das ist die Art und Weise, so wie Paul das letzten Sonntag erzählt hat. Das ist die Art und Weise, wie Paulus, während er all diese Triumphe in der Apostelgeschichte erlebt hat, er sagt dann in 2. Korinther, was er dabei durchgemacht hat. Wir hatten das Todesurteil schon in uns und haben eigentlich nicht gedacht, dass wir dem noch entkommen, aber der Herr hat uns immer und immer wieder gerettet. Und das Evangelium hat sich verbreitet und den ganzen Erdkreis auf den Kopf gestellt. Und es wird noch einmal passieren, dass der ganze Erdkreis auf den Kopf gestellt wird. Und es steht geschrieben in Offenbarung, dass ein ewiges Evangelium verkündet wird. Fürchte Gott. Fürchte Gott. Und aus allen Nationen und aus allen Sprachen und aus allen Stämmen wird es Leute geben, die diesen Ruf hören werden. Und die vor dem Thron Gottes erscheinen werden mit der Gerechtigkeit Christi, mit dem Hochzeitsgewand. Erinnert euch, Jesus erzählt dieses Gleichnis von einer Hochzeit oder von einem Fest, wo einer hinkommt, der nicht das passende Gewand hat. Ja. Aber es wird eine unzählige Schar geben, nicht ein paar Leute, die man an einer Hand abzählen kann. Eine unzählbare Schar, sagt Johannes, die die richtigen Kleider anhaben. Und Paulus schreibt, platziert als Auserwählte Gottes nun Christus an. Zieht als Auserwählte Gottes Christus an. Zieht Christus an. Und diese Schar, diese unzählige Schar, die werden nicht aus allen Zeiten, es wird keine Schar sein, die sich aus allen Zeiten der Menschheitsgeschichte sammelt. Nein, die werden die Schar sein, die aus der letzten Zeit gekommen ist, aus der Trübsalzeit, aus der großen Trübsal. Das wird die letzte große Ernte sein, die Jesus einfahren wird, bevor er als König wiederkommen wird und die Erde für immer regieren wird, mit seinem Heiligen. Vater im Himmel, gib uns doch Augen zu sehen und schaffe in uns die Kapazität, das wirklich zu verstehen, deine Wege zu verstehen. Und gib uns doch die Gnade, geduldig auf dem Altar zu bleiben, bis jegliche Selbstsucht und jeglicher Stolz und alles Fleisch in uns von deinem heiligen Feuer verbrannt wurde. Gib uns die Gnade, nicht vorher wegzulaufen. Gib uns die Gnade, Stille zu halten. Und aufhören mit aller Religiosität und allen religiösen Werken, bis du uns wirklich gereinigt hast. Bis dein Gericht an allen deinen Feinden von in uns vollzogen ist. Hilf uns zu sehen, dass du keine Depressionen hast und dass du zur Rechten des Vaters erhoben sitzt und wartest, bis alle Feinde zum Schemel deiner Füße werden. Und hilf uns doch zu sehen, dass das nicht etwas ist, was uns irgendwie zufällt. Wir werden an so vielen Stellen ermahnt, dass wir das ergreifen sollen, dass wir eifrig sein sollen, dass wir die Gnade festhalten sollen, dass wir überwinden sollen, dass wir ausharren sollen. Vater im Himmel, du wirst eines Tages eine Braut haben. Du wirst Menschen haben, die fähig sind, ganze Völker zu richten und zu regieren und zu beherrschen. Paulus schreibt an einen Teil der Gemeinde, seht auf euch nicht viele Kluge und nicht viele Vernünftige und Schlaue und Fähige, sondern das Schwache und das Törichte der Welt hat Gott berufen. Und du wirst es schaffen, irgendwie aus diesem Schwachen und Törichten die Leute zu bereiten, die fähig sind, ganze Völker zu regieren. Du wirst das schaffen. Und gib mir die Gnade, dass ich dabei sein kann. Vergib uns, Vater, wo wir dich abgewiesen haben, als du redetest. Vergib uns, wo wir die Stimme von dem Berg Gottes hörten und nicht ertragen konnten und wollten und weggelaufen sind. Vater, wir wollen ein Teil von diesem letzten Haus werden und vielleicht sogar den Grundstein legen und den Schlussstein legen. Den Grundstein hast du gelegt am Pfingsten und auf Golgatha. Aber wir wollen vielleicht sogar den Schlussstein legen und erleben, wie deine Braut fertig ist. Wie deine Gemeinde zu dem vollkommenen Mann heranwächst. Und wie deine Einheit kommt. Und du sagst, es werden die Liebe in vielen wird erkalten. Die Liebe in vielen Christen wird erkalten. Und sie werden sich gegenseitig hassen und verraten. Und du sagst auch, wer seinen Bruder nicht liebt, bleibt im Tod. Heiliger Geist, bitte zeig uns, zeige mir und einem jeden hier, in welche Richtung er steuert. Zeig uns, wie tief wir noch in Babylon stecken. Zeig uns all unsere Götzen, mit denen unser Geist sich immer noch eins macht und mit denen wir rumhuren.
Ja.
Du hast von Anfang an gesagt, du sollst keine anderen Götter haben. Wir sollen keine anderen Götter haben. Und es ist vielleicht das Gebot, was mehr als alle anderen Gebote missachtet wurde. Und du hast heute zu uns gesagt, dass wir in einem heiligen Wandel und in Gottesfurcht diese Dinge erwarten sollen. Wir sollen uns nicht irgendwo in ein Loch verkriechen und die Gerichte fürchten oder die Erschütterung fürchten. Denn wenn du unser Fundament bist, dann werden wir nicht erschüttert werden. Dann sagen wir wie David, ich habe den Herrn alle Zeit vor Augen, darum werde ich nicht bewegt. Darum werde ich nicht wanken. Ich werde nicht erschüttert werden. Weil wir wissen, warum es passiert und wir wissen, was passiert und wir wissen, dass du deine Hand im Spiel hast. Bei all den Dingen, die diesen Planeten noch treffen werden. Vater im Himmel, du sagst, ohne Vision geht das Volk zugrunde. Und all die Visionen, die wir gehabt haben, die waren eigentlich zu klein und zu lächerlich. Gib uns deine Vision, wo du den ganzen Planeten haben möchtest. Und wo du eine Gemeinde, eine reine Braut ohne Flecken und Runzeln haben möchtest. Gib uns diese Vision in unser Herz. Wir können das nicht selber machen. Und durch Lesen wird es auch nicht kommen. Gib uns die Gnade, diese Vision zu ergreifen. Dass du eines Tages von Zion aus durch ein Volk die ganze Erde regieren wirst und dass dein Gesetz von Zion ausgehen wird und dass alle Völker sich vor dir beugen werden und alle Knie sich vor dir beugen werden und dich anbeten werden. Und kein Mensch wird mehr zweifeln, ob es dich noch gibt. Vergib uns unsere Unruhe und unser Drängen und reinige uns davon. Reinige uns von diesem Jucken, aufzuspringen und irgendein religiöses Werk zu tun. Reinige uns davon, von diesem Drang vom Kreuz wegzulaufen und Traktate zu verteilen oder irgendwie was Frommes zu machen. Wenn du doch sagst, dass wir am Kreuz bleiben sollen. Vater im Himmel, ich bitte dich für deine Gegenwart. In deiner Gegenwart werden selbst die Felsen zu Wasser und weich. Und das ist unsere einzige Rettung, dass unsere harten Herzen weich werden. Mach uns zu dem einen lebendigen Opfer, auf das dein Feuer fallen kann. Fülle diesen Leib mit deiner Herrlichkeit. Vergib uns, Gott, vergib uns all unsere eigenen Pläne, unsere Vorstellungen, wie Kirche zu sein hat, wie Mission zu sein hat, wie die Arbeit im Reich Gottes zu sein hat. Vergib uns das. Gott, und ich bitte dich um Gnade für jeden, der eigene Pläne hat hier und es nicht weiß, und für jeden, der sein eigenes Reich baut und es nicht merkt. Vater, komm, zeig es ihm jetzt. Gnade, Vater, Gnade. Wir wollen dein Reich an erste Stelle stellen. Und dein Haus soll wieder dastehen mit einer Herrlichkeit, die es zuvor noch nie hatte.